Ich habe einen Text für heute, der ist also chronologisch eigentlich ein bisschen zurück, denn das handelt vor der Geburt Jesu. Aber ich habe das ja schon, nee, hier noch nicht, an Heiligabend habe ich es gesagt, aber da war ich ja nicht hier. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch damit befassen, worum geht es eigentlich, was ist das Besondere an dieser Geburt? Und ja, man könnte natürlich sagen, eine Geburt in einem Stall ist nicht ganz gewöhnlich. Ich weiß nicht, die Mütter hier unter uns, ob die sich gewünscht hätten, ihr Kind im Stall zu bekommen. Oder die, die vielleicht noch Mütter werden, ob die sich das so ausmalen, ach, das wäre doch romantisch, das wäre doch herrlich, das Kind in einem Stall zu kriegen. Ich vermute mal eher nicht. Also wer das wirklich so denkt, da würde ich mich dann doch hinterm Ohr kratzen und über den Realitätssinn etwas grübeln. Das ist nicht schön. Und doch ist es leider nichts so Besonderes, denn ich möchte nicht wissen, wie viele Kinder in diesem Jahr, nur in diesem Jahr 2007, unter katastrophalen Verhältnissen geboren worden sind. Und es wird wohl auch leider 2008 nicht viel anders sein. Das ist also nicht das Besondere. Was ist es denn? An Heiligabend haben wir uns, da wo ich war im Gottesdienst, angeguckt, was die Engel gesagt haben. Und heute, wie gesagt, da bin ich noch mal etwas zurückgegangen, nämlich, ich möchte uns lesen den Besuch der Maria bei der Elisabeth. Beide waren schwanger, Maria gerade ebenso, Elisabeth schon etwas länger und die war im sechsten Monat zu dieser Zeit. Und ich möchte uns das vorlesen, was Lukas uns da schreibt, Lukas 1, die Verse 39 folgende. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, »Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan. Der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Es sind 3 Schritte hier. Man könnte auch mehr draus machen, man hätte auch 3 Predigten draus machen können, aber ich möchte es mal in 3 Schritten durchgehen durch diesen Text. Der erste Schritt ist erkannt, die Begegnung der beiden Frauen. Der zweite Teil persönlich. Was bedeutet das und wie deutet Maria selber, wie erkennt sie das, was hier geschieht, für sich persönlich? Und das dritte, global. Die Geburt Jesu hat weltweite Auswirkungen. Zunächst einmal erkannt. Maria, ich habe das ja schon mal gesagt, war zu dieser Zeit wahrscheinlich noch eine sehr junge Frau, man würde vielleicht sagen ein Mädchen, ungefähr so zwischen unseren 3 wird sie sich bewegt haben. So zwischen 14 und 16, 14 und 18. In diesem Alter wurden nämlich normalerweise damals die Mädchen verheiratet. Und Maria war noch nicht verheiratet. Es war schon ausgekungelt, mit wem sie verheiratet werden sollte, aber die Ehe war noch nicht geschlossen. Und sie hat diese Botschaft von dem Engel gehört, gemerkt hat sie um diese Zeit wahrscheinlich noch nichts davon, was da wächst. Und sie hatte ja von dem Engel auch gehört, dass ihre Verwandte, die Elisabeth, diese alte Frau, auch schwanger ist. Und sie sollte das als Zeichen nehmen dafür, dass das, was der Engel ihr gesagt hat, Wirklichkeit wird. Vielleicht war das der Grund, dass sie gesagt hat, na, wenn der Engel gesagt hat, das ist für mich ein Zeichen, dann gehe ich hin, guck mir die Sache mal an. Vielleicht hat sie auch nur einfach gedacht, ach Mensch, wenn die auch schwanger ist, die kann vielleicht Hilfe gebrauchen, mir geht's noch gut, jetzt in den ersten Monaten. Und ich meine, außer, dass manche da ja mit Übelkeit ziemlich zu tun haben, aber vielleicht hatte die Maria da keine Schwierigkeiten, hat ja nicht jeder. Aber noch habe ich die Kräfte, vielleicht kann ich da helfen. Und sie macht sich auf den Weg, der ja sicherlich auch nicht weit war, kurz war, und geht zu Elisabeth. Und sie geht ins Haus und begrüßt die Elisabeth. Und da heißt es, und es begab sich, das ist ja immer ein Hinweis darauf, dass was Besonderes geschieht. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Dass Johannes ein Prophet werden würde, das hatte Gott ja vorhergesagt. Dass der allerdings schon vor seiner Geburt prophetisch handelt, reden kann man das in dem Fall ja nicht nennen, aber prophetisch handelt, das ist schon erstaunlich. Was Gott hier einfach auch schenkt, wie Gott Dinge zusammenfügt und wie er ja dann auch der Elisabeth seinen Geist gibt, dass die in diesem Moment Dinge sehen kann, Dinge einordnen kann und Dinge verstehen kann, die sie also sonst vielleicht ganz menschlich gedeutet hätte. Wenn die Mutter einen Schrecken kriegt, dann werden auch oft die Kinder unruhig. Wir haben das mal erlebt, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Schwangerschaft, bei den Zwillingen oder bei Jochebed, da hupte so direkt neben uns ein Auto und meiner Frau fuhr das ziemlich in die Knochen und dann gab es also auch gleich Randale im Bauch. Wahrscheinlich waren es die Zwillinge, denn Rina ist heute noch gegen Lärm empfindlich und war es vor allen Dingen als Kind ziemlich stark, vielleicht hat es ja da sogar seine Wurzeln. Also es gibt ganz natürlich solche Abläufe, aber hier passiert etwas anderes. Hier passiert etwas, was viel tiefer geht und was die Elisabeth eben dadurch, dass Gott ihr das schenkt, auch deuten kann. Und sie sagt dann, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Das finde ich immer wieder spannend. Denn dieses Wort gepriesen könnte man auch, übrigens ist das auch die Einheitsübersetzung, und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Stolper ich immer mal wieder drüber. Im Alten wie im Neuen Testament kann dasselbe Wort nämlich gesegnet oder gelobt und gepriesen bedeuten. Es kann also heißen, er segnete ihn oder er lobte ihn, er pries ihn. Und der Zusammenhang muss hergeben, was gerade gemeint ist. Und ich finde, gerade an dieser Stelle treffen beide Deutungen zu. Einmal gepriesen, gelobt seist du und gelobt sei die Frucht deines Leibes. Da ist etwas auf den Weg gebracht, da kann man nur jubeln, da kann man sich nur dran freuen und das kann man nur loben. Aber es heißt gleichzeitig auch gesegnet. Gesegnet bist du als Mutter, aber gesegnet ist auch der, der da kommt. Ein ganz bekanntes Wort ist ja auch, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn oder gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Beide Übersetzungen sind richtig. Also beides ist möglich. Und so auch hier. Die Elisabeth erkennt, hier fängt etwas ganz Neues an. Und sie spricht es ja dann auch, wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Elisabeth merkt, der hier geboren wird, das ist eigentlich mein Herr. Das ist der Herr dieser Welt, das ist auch mein persönlicher Herr. Und da fängt es ja eigentlich schon an, wir sind zwar noch in dem Bereich erkannt, aber es ist ja trotzdem dieser Punkt, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das, was hier geschieht für die Elisabeth? Was bedeutet es für Maria? Und was bedeutet es für uns? Ist da nur irgendetwas in der Geschichte geschehen? Also richtig einen Stich gegeben hat mir das, war jetzt im Radio. Es gibt eine Weihnachtsakademie. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal was davon gehört? Da sollen also Leute wieder lernen, wie man richtig Weihnachten feiern kann. Und da hatten sie unter anderem, also sie hatten da Leute, die also Basteleien, die dann mit den Leuten Dekorationen gebastelt haben, Spiele, die man an Weihnachten machen kann, Lieder, die man an Weihnachten singen kann. Damit hat es eigentlich angefangen, dass man miteinander gesungen hat, dass Kinder wieder Weihnachtslieder lernen. Und dieses Jahr hatten sie dann auch einen Sprecher vom Rundfunk, der den Müttern oder den Eltern wieder beibringt, ja und jetzt kommt's, wie man Weihnachtsmärchen erzählt. Und das hat mir eigentlich den Stich gegeben. Denn das Erschreckende ist, die Weihnachtsgeschichte, das Krippenspiel, für viele ist das nichts anderes, als wenn auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt da die Märchen aufgebaut sind. Und es ist ja auch interessant, wenn man mal ins Fernsehprogramm reinguckt, wir haben zwar keinen Fernseher, aber ins Programm gucke ich immer mal rein, wie viele Märchen gerade in der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit im Programm sind. Ich bin nicht prinzipiell gegen Märchen. Was mich nur stört, ist genau diese Verwechslung. Da werden viele Märchen zumindest mal zeitlich mit Weihnachten in Verbindung gebracht und dann ist plötzlich die Weihnachtsgeschichte auch ein Weihnachtsmärchen, genau wie die anderen auch. Und ich denke, da müssten uns Christen eigentlich durchweg die Haare zu Berge stehen, denn wir wissen, es ist kein Märchen, was da geschieht. Also die Idee finde ich ja gut, würde ich sogar mal mitmachen. Wie kann man spannend erzählen? Das ist ja eine tolle Sache, aber es geht doch nicht um Märchen. Es geht um das, was Gott ganz konkret in der Geschichte getan hat und was für uns heute Auswirkungen und Konsequenzen hat. Und das geht ja dann weiter hier im zweiten Teil, das ist die erste Hälfte dieses Lobgesangs der Maria. Da deutet die Maria das jetzt für sich: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Maria will den Herrn erheben. Auch das ist ja so ein Bild, was müssen wir den Herrn erheben? Der ist doch erhaben genug. Aber er möchte, dass wir das anerkennen. Er freut sich daran, wenn wir ihm Loblieder singen. Gott wird nicht toller, wenn wir ihn loben. Der ist auch nicht abhängig von unserem Lob. Wir Menschen sind ja manchmal sehr abhängig davon, dass wir auch mal gelobt werden. Das ist Gott nicht. Aber er freut sich daran, wenn wir seine Größe, seine Macht und seine Taten anerkennen. Und Maria tut das und sie freut sich an Gott, ihrem Heiland. Ist interessant, die Engel sagen, euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Und Maria sagt, Gott ist mein Retter. Also hier haben wir so Andeutungen der Dreieinigkeit. Das Wort kommt ja in der Bibel nie vor. Aber Maria denkt ja an den Vater, der dieses Kind in ihr geschaffen hat und bezeichnet ihn als Retter, als Heiland. Und die Engel sagen nachher, das Kind ist der Retter, ist der Heiland der Welt. Es hängt letztendlich zusammen. Maria erkennt, Gott hat etwas an mir getan. Er hat meine Niedrigkeit gesehen. Er will mich aus der Niedrigkeit erheben. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Maria erkennt, dass Gott Großes an ihrem Leben getan hat. Dabei war das sicher nicht ohne Schwierigkeiten. Das, was Gott hier an ihr getan hat, das hat ihr mit Sicherheit auch manche Schwierigkeiten eingebracht. Das war ja noch eine andere Gesellschaft als heute. Wenn da eine junge Frau auf einmal schwanger war, ohne dass sie verheiratet war, dann war das nicht so ganz unproblematisch. Das war gesellschaftlich ein echtes Problem. Da haben wir ja am Sonntag drüber nachgedacht. Und doch, die Maria kann sagen, das, was Gott hier an mir tut, das ist etwas Wunderbares, das ist etwas Großartiges. Gott bringt hier etwas in Bewegung. Gott schafft etwas Neues. Gott gibt meinem Leben Sinn und Perspektive. Gott ist barmherzig mit mir, den Vers 50, den habe ich nämlich zu beiden Teilen gezogen, seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, Gott ist gnädig und Gott schafft etwas Neues in meinem Leben. Und das ist eigentlich das, was Weihnachten auch in unserem Leben bewirken sollte. Gott schafft etwas Neues. Da bricht etwas Neues auf. Indem Gott in Jesus Mensch geworden ist, kann in unserem Leben was neu werden. Und ob etwas neu wird in unserem Leben, das liegt entscheidend daran, wie wir uns heute zu diesem Kind stellen. Ist es für uns tatsächlich nur eine Märchenfigur? Oder ein historisches Ereignis ohne Bedeutung für uns? Oder aber nehmen wir dieses Kind, das Mann geworden ist, das für uns gestorben und auferstanden ist, nehmen wir ihn auf in unser Leben? Hat der was mit uns zu tun? Er zwingt sich ja in der Regel nicht auf. Er will auch unser Leben umkrempeln, anders als das von Maria und doch genauso gründlich. Aber lassen wir das zu? Bei Johannes heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Maria durfte in dieser ganz besonderen Situation an diesem Geschehen teilhaben, aber wir alle können daran teilhaben. Jeder von uns, indem wir Kinder Gottes werden, wenn wir dieses Kind aufnehmen. Die Maria hat begriffen, hier hat Gott in ihr Leben eingegriffen und dabei hat sich etwas grundsätzlich verändert. Die Frage ist, begreifen wir das auch und nehmen wir es an? Hat es Auswirkungen für uns? Aber Maria schwenkt dann noch um auf ein anderes Thema, nämlich auf die große Bedeutung. Er zerstreut die Hoffärtigen und er stößt die Gewaltigen vom Thron. Das ist manchmal nicht so gleich zu sehen. Wir fragen uns manchmal, warum lässt Gott manchem Gewaltigen so viel Raum? Ob das nun Hitler war, das tausendjährige Reich hat zwar nur 12 Jahre gedauert, aber das waren 12 Jahre zu viel. Oder bei Stalin, der hatte noch mehr Zeit. Warum hat Gott nicht schneller gehandelt? Es ist ja makaber, dass Stalin wahrscheinlich an seinem eigenen Terror letztendlich gestorben ist. Also hat während seines Mittagsschlafs einen Schlaganfall gehabt und keiner hat sich getraut, reinzugehen und zu gucken, weil er immer einen Tobsuchtsanfall gekriegt hat, wenn er gestört worden ist. Und als sie sich dann doch endlich getraut haben, war es zu spät. Gut, es gibt auch Leute, die das deuten, die sagen, vielleicht wollten die Ärzte ihm auch gar nicht mehr helfen. Da gibt es unterschiedliche Deutungen, aber dass er so spät gefunden wurde. Aber warum tut Gott sowas nicht früher? Er kann. Und hier heißt es ja auch, er tut. Aber diese Frage nach dem Zeitplan Gottes, die werden wir nie beantwortet kriegen. Warum Gott nicht schneller eingreift? Aber was Maria erkennt, Gott greift ein. Die Geschichte liegt in Gottes Hand. Die Mächtigen haben nur für eine begrenzte Zeit Macht. Und Gott selbst, beziehungsweise auch das Kind, das hier geboren wird, das entscheidet, wie diese Zeit bemessen ist. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Wir dürfen Kinder Gottes heißen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich kriege das im Kopf nicht richtig klar. Wenn irgendwelche menschlichen Größen, die in unseren Augen was Besonderes sind, nach Zeitz kämen, uns besuchen würden, dann würde uns das richtig gut tun, weil da würden wir uns drüber freuen. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, weil das für jeden von uns jemand anderes wäre. Für den einen vielleicht ein toller Sportler, für den anderen ein großer Politiker, für den nächsten ein bedeutender Künstler. Das ist mal, da mag sich jeder von uns jetzt mal überlegen, wem würde er so richtig gerne mal die Hand schütteln, mal begegnen. Das wäre für uns was ganz Besonderes, wenn dieser Mensch hier käme. Aber wir selber sind Kinder Gottes, das heißt, wir sind eigentlich mindestens genauso viel wie der, an den jeder jetzt gerade gedacht hat. Durch die Geburt Jesu haben wir die Möglichkeit, wenn wir ihn aufnehmen, selber Kinder Gottes zu sein. Und ich frage mich manchmal, warum kriegen wir das nicht klar? Warum haben wir oft trotzdem unsere Minderwertigkeitsgefühle, fühlen uns unwichtig, unbedeutend? obwohl wir doch von Gott zu etwas ganz Besonderem gemacht sind. Nicht, weil wir das verdient hätten. Also da, wo Christen dann arrogant werden und meinen, sie wären was Besseres, das ist auch haarsträubend. Das sind wir nicht. Wir sind nichts Besseres als die anderen. Aber wir sind, denn wir sind ja, also zwei Worte zum Thema Demut. Für mich gehören zwei Worte dazu. Einmal aus Psalm 139. Danke, Herr, dass du mich wunderbar gemacht hast. Und das andere von Paulus, aus Gnade bin ich, was ich bin. Was steckt da drin? Ich bin in Gottes Augen und durch Gottes Gnade tatsächlich etwas Besonderes, aber ich habe es nicht selbst verdient, sondern Gott hat mich dazu gemacht. Und es ist eine falsche Demut, wenn Christen manchmal so unterm Teppich durchlaufen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin doch sowieso der Schlechteste und ach, Gott kann mit mir gar nichts anfangen. Das ist genauso schlimm wie der Hochmut, wenn Gott noch ein paar von meiner Sorte hätte, sähe es auf dieser Welt anders aus. Das eine ist so schlimm wie das andere. Durch dieses Kind in der Krippe sind wir zu etwas Besonderem gemacht. Aber die Ehre dafür steht ihm zu, nicht uns. Aber wir dürfen uns daran freuen, dass Gott uns zu etwas Besonderem gemacht hat. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Das war schon zur Zeit der Maria nicht offensichtlich und ist es heute auch nicht. Milliarden Menschen haben höchstens das Nötigste zum Leben, oft nicht mal das, viele hungern. Und doch erleben und bezeugen viele, die mit Jesus leben, und doch habe ich etwas bekommen, das kann ich nicht beschreiben, aber das füllt den Mangel aus. Manchmal spüren wir das nicht so. Ich bin also darüber auch so ins Gebet gegangen, heute Morgen nochmal, als ich nochmal drüber geguckt habe über Text und Vorbereitung, habe ich gesagt, Herr, manchmal habe ich das Gefühl, dass das anders ist. Nur habe ich keinen Hunger in dem Sinne. Keiner von uns hier muss Hunger leiden. Aber wir haben ja doch manchmal das Gefühl, hier oder da zu kurz zu kommen. Hier oder da auf der Strecke zu bleiben. Dann habe ich gesagt, Herr, wo liegt der Sehfehler? Denn Gott hält sein Wort. Ich denke, wir haben in Jesus Leben die Fülle. Aber wir sehen es manchmal nicht. Wir sehen das, was wir gerne hätten und was wir nicht haben. Und ich wünsche mir für mich, vielleicht auch als Wunsch fürs neue Jahr, von Gott, dass er mir Augen gibt, zu sehen, wo er mir gibt. Wo ich satt bin durch das, was er mir schenkt. Denn vom Kopf her bin ich davon überzeugt, er gibt genug. Aber vom Gefühl her habe ich immer das Gefühl, es könnte noch ein bisschen mehr sein. Oder vielleicht dies noch oder das noch und da fehlt dies noch oder jenes. Vielleicht bin ich auch jemand, der sehr ausgeprägt das sieht, was er nicht hat und nicht so gut sehen kann, was er hat. Aber ich glaube, ich bin da nicht ganz alleine. Ich bin da also nicht so extrem Außenseiter, sondern ich fürchte, dass das viele sind. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Das wünsche ich mir, dass wir das erkennen, dass Jesus Israel aufhilft, aber dass er auch uns aufhilft, die wir zu ihm gehören, dass er sein Wort hält. Dieser Text ist für mich insofern wichtig, weil hier deutlich wird, der da geboren werden soll, und wir haben ja nun an Heiligabend und an Weihnachten schon gefeiert, der geboren ist, der ist Retter der Welt. Er rettet die Welt von ihren Sünden. Er rettet die Welt auch davor, dass sie sich selber vernichtet. Also, dass die Menschheit sich bis jetzt noch nicht selbst vernichtet hat, ist für mich ein reines Wunder Gottes und damit ein Gottesbeweis. Dass die Kirche noch nicht untergegangen ist bei all dem, und mit Kirche meine ich jetzt nicht irgendeine Organisation, sondern die weltweite Gemeinde Jesu, dass die noch nicht untergegangen ist, das ist auch nicht ihr eigener Verdienst. Also wenn man sich die Kirchengeschichte mal durchliest, da kann man mitunter nur den Kopf schütteln und denkt, Herr, warum hast du das alles geduldet? Auch die Kirchengeschichte ist in dem Sinne für mich ein Gottesbeweis, denn wäre das alles nur Menschenwerk, wäre sie längst untergegangen, mit Sicherheit. Er erhält sein Werk. Er erhält auch seine Gemeinde, aber er erhält auch jeden von uns. Wir dürfen durch ihn leben. Und deshalb wünsche ich mir das, dass wir das tun. Dass wir ganz bewusst unser Leben in seine Hand legen und mit ihm leben. Amen. Lasst uns beten. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du uns begegnest, dass du uns das lebendig machst, dass du uns den Unterschied zeigst zwischen irgendwelchen Märchen, die vielleicht auch eine gute Anwendung, eine gute Moral haben, und dem, was du damals vor etwas mehr als 2000 Jahren getan hast. Hilf doch, dass wir in diesem Jahr ganz neu die Bedeutung dessen auch erfassen, was du für uns getan hast. Was es für uns bedeutet hat, was es für die Welt bedeutet. Und dann gib uns den Mut, so wie die Hirten es getan haben, rauszugehen und davon zu sagen. Auch andere einzuladen, und lass uns ruhig werden und Frieden finden in dir. Du hast auch uns beschenkt, du hast auch uns genug gegeben. Hilf doch, dass wir darin Frieden finden. Amen.